Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. An dieser Stelle erstmal Entschuldigung, dass wir eine kurze, knappe Osterpause gemacht haben. Lag vorwiegend an mir, weil ich einfach so viel, ihr kennt das vielleicht, Situationen, wo dann plötzlich alles so kurz vor Ostern einmal komplett über einen rüber schwappt. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal ganz kurz die Pause drücken. Ich weiß, ihr musstet sehr, 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 sehr stark sein. Ich hatte einige Anrufe, so nach dem Motto, was ist los? Wann seid ihr wieder da? Erst wieder in 3 Wochen? So, nein, es ist nur eine Folge. Liebe Sarah, danke fürs Verständnis auch von deiner Seite aus und von meiner Seite aus an dich. Und ich bin froh, dass wir heute über den Wolf reden können.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Erstmal frohe Ostern nachträglich.
Frohe Ostern nachträglich, ja.
Und alle dann schön, dass wir wieder alle fit sind und jetzt wieder quatschen können hier.
Genau.
Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche?
Kalt erwischt. Ich war schneller.
Das ist voll. Sag mal. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Ja,
also, zack. Ich bin aber vorbereitet. Das ist ein krasser Hundemoment der Woche, weil es einfach, ich hatte dieses Thema ja schon mal, wenn ein Hund vor dir steht mit einer so dicken Backe und du weißt, verdammte Scheiße, auf Deutsch gesagt, da hat wieder jemand Zahnschmerzen. Und zwar massive Zahnschmerzen. Ja, es war wieder Spanier. Ja. Jetzt hat das gute Mädchen 7 Zähne schon bei der ersten Fuhre raus und jetzt hatte sie dann wieder so ein Knüdel. Und wie das passiert, und das war unter anderem auch ein Grund des Ausfalls oder der Osterpause, kurz vor Ostern zum Tierarzt mit Zahn.
Oh, ja, nicht. Noch schön Notdienstzuschlag.
So, ja. Und naja, nee, erstmal gar keinen gefunden. Erstmal Zahnspezialisten. So, ja. Dü-dü, Urlaubszeit, Deutschland, tschüss. Ich habe auf jeden Fall jemanden gefunden, einen Tierarzt, das war super, super lieb. Der gesagt hat, ich kann jetzt nicht ziehen, es geht einfach nichts, aber ich gebe dir Antibiotikum und Schmerzmittel. Damit rettest du dich jetzt und den Hund vor allen Dingen über die Ostertage. Und dann habe ich direkt einen Termin jetzt übermorgen. Ist der Termin, wo wir dann gucken, also erstmal legen wir sie schlafen, gucken dann, wie viele Zähne sind das. Es ist nur oben der Backenzahn, beziehungsweise einer der neben den Reißzähnen sitzt, muss einer davon sein. Oder ist es mehr? Muss man mal sehen. Ja, und dann wird es gemacht und dann ist es gut. Aber das Antibiotikum hat auf jeden Fall so vorhin geholfen, dass die Schwellung komplett zurückgegangen ist. Das ist gut. Also das heißt, zusammen mit dem Schmerzmittel war das jetzt erstmal eine ganz gute, ja, ganz, ganz gute Maßnahme, um sich drüber zu retten. Und da bin ich auch total dankbar, dass dieser Tierarzt dann auch gesagt hat, ich stelle es ja einfach random vor die Tür, das Medikament, und so, holt sie einfach ab, weil die Praxis ist dann schon zu, aber holt sie einfach ab. Ja, aber es ist natürlich wieder so, weißt du, wo du denkst, es ist jetzt, von einem nachgeguckt, das war im Sommer 2023, also vor 2,5 Jahren, als diese Situation da so eskaliert ist, und jetzt ist es so, das sind wir fast 3 Jahre weiter, dass wir wieder ran müssen an die Zähne. Und ich weiß nicht so richtig, wie viele es diesmal sind. Und
ja, ich habe jetzt direkt so Bauchschmerzen wegen der Narkose, weil sie so alt ist.
Habe ich komischerweise kurz drüber nachgedacht, wieder verworfen, weil du kennst Spanier. Ich traue da alles zu. Also im Sinne von, ja, schlafe ich halt, nehme die Dinge raus, ich mache weiter. So, und ich glaube, so wird es kommen. Also ich hoffe, dass es so kommt. Natürlich wissen wir alle, die sich mit Hunden auskennen in dem Alter, kann da alles Mögliche passieren. Ist doch klar.
Und aber die machen bestimmt vorher noch eine Blutuntersuchung, oder? Also ich kenne das noch so, dass bei den alten Hunden, wenn es nicht, es gibt ja Operationen, die auch einfach unumgänglich sind, da ist das nicht so, dass man da irgendwie groß das umgehen kann. Und dann wurde ab einem gewissen Alter eigentlich immer den Hunden Blut genommen. Ich spreche in der Vergangenheit, weil das ist jetzt wieder länger her bei mir, um dann Nieren- und Leberwerte zu checken, ob die das alles noch verpackt kriegen, das Abbauen der Narkosemittel hinterher. Ich glaube, das macht man ja immer vor einer Narkose. Und damit fährt man ja dann, ich sag mal, schon auch ein bisschen sicherer. Wenn man sieht, die Niere und die Leber packen das nicht, dann müsste man die erst einmal stabil machen. und dann kann man die Narkose machen. Aber das werden die Ärzte ja schon gut machen.
Ja, glaube ich auch.
Ach Mensch, armes Banja.
Ja, das ist Zahnauer und Pell hat Ohrenschmerzen. Typisch Hund mit langen Ohren. Auch wieder entzündet. Müssen wir auch wieder zum Tierarzt. Und dann auch wieder das Spiel, Medikament ins Ohr. Ganz tief rein, tut weh, macht Aua. Mhm. Also im Moment haben wir so ein bisschen Baustellen. Die sind nicht schön, sind schmerzhaft und müssen gelöst werden, möglichst schnell. Aber das gehört eben einfach auch zum Hundeleben dazu. Aber krass ist es halt einfach, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe jetzt so lange Hunde, aber dass die Backen dann so dick wird, so dass es anschwillt, so dass das Auge sogar kleiner wird. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es geht rasend schnell, ne? Plötzlich von einem Moment auf den nächsten. Mhm. Wie bei uns ja eigentlich auch. Also wenn wir so eine krasse Wurzelentzündung haben oder so. Oder dann,
Ach, Mäuschen. Und das ist so schmerzhaft, ne?
Da und da ist sie so gelandet. Wenn wir so Zahnschmerzen hätten, würden wir einfach nur noch in der Ecke liegen und die tobt durch den Garten und springt durch den Garten und freut sich des Lebens. Also das ist schon echt abnormal.
Ich finde das auch immer wieder beeindruckend, ne, was die wegpacken von die Hunde. Das ist unglaublich, ne?
Das ist wirklich, ja, macht total, also faszinierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich fühle mich da aber auch immer so schuldig, weil ich denke, boah, hast du irgendwas nicht gesehen oder so? Kannst du? Ich gucke da immer wieder ins Maul rein. Du siehst es nicht, weil es einfach unterm Zahnfleisch sitzt. Und wenn da dann ein Riesenloch drin ist, du siehst es einfach nicht.
Ja.
Und sie sagen auch nichts. Du kannst nichts tun. Also selbst jeder Tierarzt sagt, selbst meine eigenen Hunde, lege ich nicht jetzt andauernd unter das Röntgengerät und gucke, ob alles in Ordnung ist. Naja, also da haben wir noch was vor uns. Wie war denn dein Hund im Moment der Woche?
Die Abby ist läufig. Die hat ihre erste Läufigkeit. Das finde ich total super. Das ist auch total spannend, weil wir haben hier zu Hause festgestellt, dass sie irgendwie nochmal so ein bisschen Verhaltensveränderungen gezeigt hat. Also so deutlich mutiger wurde, deutlich lustiger wurde. Und in vielen Situationen, in denen sie sonst echt sehr verunsichert ist, viel souveräner reagiert hat, als wir das so von ihr kennen. Und dann habe ich noch zu Tom gesagt, wenn die jetzt nicht mal läufig wird, weil das sieht für mich einfach aus, als wenn dann Schwunghormone gerade uns um die Ohren fliegt. Ja, und zwei Tage später habe ich die ersten Blutstropfen gefunden und ich finde das total, ich erfreue mich, ich finde das total schön. Ich freue mich da richtig doll drüber. Ich habe händeringend auf diese Läufigkeit gewartet. Habe mich irgendwie jetzt auch gefreut, dass sie die hier bei uns durchlebt, weil das ist einfach, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie eine schräge Perspektive drauf habe auf dieses Thema. Ich habe mit Kollegen da noch nicht so viel drüber gesprochen, aber für mich ist Läufigkeit bei einer Hündin immer eine Phase, in der ich mit dem Hund super viel Gutes machen kann. Wo wir an ganz vielen tollen Sachen arbeiten können, wo der Hund sehr viel offener und mutiger an Themen drangeht. Und wenn du dann einen unsicheren Hund hast, dann hast du halt einfach in dem Fall, ich sag mal, eine Phase, wo du super viel wegarbeiten kannst. Das habe ich mit Ronja immer so gemacht. Das hat immer super geklappt. Vielleicht bilde ich mir das ein, vielleicht nicht. Ich glaube, ich bin überzeugt davon sogar. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich mit Abby durch einige Dinge durch. Ich nehme die jetzt natürlich auch gerade, wo ich weiß, sie ist läufig viel mehr in Situationen mit, wo ich weiß, dass sie sich da sonst mit schwer tut. Und es ist faktisch so, dass sie das besser macht als sonst und offener ist und sich viel mehr auf mich einlässt. Ist so. Ich schiebe das auf die Läufigkeit und freue mich da einfach extrem drüber. Wir haben in zwei Wochen ein Barkdate mit Abby angemeldet. Hier in Köln übrigens. Ne? Wer also möchte, kann Abby kennenlernen beim nächsten Barkdate in Köln. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir die Läufigkeit bis dahin hinter uns wieder haben, weil sonst können wir da nicht hingehen, weil da sind ja auch andere Hunde. Das wäre jetzt natürlich irgendwie, da habe ich jetzt so einen Konflikt. Ne? Aber die ist jetzt, also wenn sie jetzt nicht eine enorm lange, übermäßig lange Läufigkeit hat, dann passt das. Und das finde ich gerade sehr, sehr aufregend. Das ist für mich das sind meine Hundemomente sozusagen, immer wenn ich mit Abby gerade was mache und denke, ach guck, wie gut das gerade von der Hand geht.
Also Leute, wenn ihr sie kennenlernen wollt, und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, auch für die, die vielleicht einen Zweithund suchen oder vielleicht auch einen Ersthund suchen, Abby kennenzulernen. Na,
Zweithund. Zweithund auf jeden Fall.
Also Zweithund. Alle Zweithundbesitzer im Umkreis von 100 Kilometern von Köln, natürlich gerne auch weiter, fahrt doch einfach mal dahin, nehmt Kontakt auf, Hundeschule Nano, Sarahs Hundeschule, E-Mail schreiben, Abby kennenlernen,
genau.
Gute Eltern sein, einen guten Eindruck machen, 19.5. Genau. Einen guten Eindruck machen, gute Eltern werden von einem tollen Hund, der jetzt die erste Läufigkeit hinter sich hat, dann habt ihr alles richtig gemacht.
Ja, da habt ihr sogar ein halbes Jahr Ruhe. So, ne? Läufigkeit haben wir schon erledigt, haben wir schon alles mitgenommen. Ihr könnt sie jetzt genau. Dann frisch neu entwickelt am 19.04. in Köln im Beethovenpark beim Barkdate treffen und kennenlernen und verlieben euch in sie. Sie ist einfach der zauberhafteste Hund der Welt. Und ich schwör's dir, Mike, wenn ich nicht wirklich wüsste, dass das absolut ein Riesenmammut ist, den ich mir nicht zutraue mit dem vierten Hund. Ich würde sie nehmen, weil die wird gerade so witzig und lustig. Und wenn man sich diesen Hund einmal um den Finger gewickelt hat, hat man mit der einfach einen Knallerhund. Also es ist ein so tolles Tier. Ich liebe sie sehr.
So, dann wisst ihr jetzt Bescheid.
Ja.
Ich weiß auch Bescheid. Ich kann dir sagen, dass jeder hat das da draußen mitgekriegt, wer regelmäßig Medienkonsument weiß, dass ein junger Wolf sich verirrt hat in Hamburg und das dann leider ein bisschen dramatisch ausgegangen ist. Jetzt mit einem Happy End für den Wolf, muss man sagen. Also es ist krass gewesen, dass der da wirklich, er ist bei uns über die Hundewiese gelaufen, so viel kann ich sagen. Und das ist schon so, dass man denkt, okay, es gibt das wirklich. Es gibt wirklich Wölfe.
Es gibt Wölfe.
Und es gibt Wölfe, die sogar da, wo man wohnt, wo man ist, vorbeilaufen und mal Hallo sagen.
Ja.
Und gut, wie das dann weitergegangen ist, ist natürlich dann irgendwie für so viele Facetten. Läuft dann in ein Einkaufszentrum eine Frau, so soll es angeblich jetzt gewesen sein, hat das gesehen, wollte ihm helfen, da wieder rauszukommen. Das hat ihm nicht so richtig gut gefallen, weil er ein Wildtier ist und sehr scheu ist, sich bedroht fühlte und sowieso in Panik war und wohl mal geschnappt hat. Und dann hat man ihn gefangen und jetzt hat ein Grünen-Politiker mit seinem privaten Geld den Sender bezahlt, damit der Wolf wieder ausgewildert werden konnte.
Ich liebe diesen Menschen sehr, muss ich jetzt schon mal vorweg sagen.
Ja, es ist so, also man hätte das auch weglassen können in der Kommunikation, dass es ein Grünen-Politiker ist, nicht weil ich was gegen die Grünen habe, im Gegenteil, aber da wird halt was vermischt, nämlich Politik mit allem möglichen Kram, wo ich dann denke, so, wenn jemand das machen möchte, dann soll das doch einfach tun und warum brauche ich da wieder, obwohl ich selber in diesem Business zu Hause bin, aber warum brauche ich denn da jetzt irgendwie auch noch PR für die Politik, aber gut, das ist eine andere Diskussion.
Haben Sie das auch noch mitgenommen? Ich meine, ganz ehrlich, mir ist es gleich. Wenn es egal wer, welcher Mensch und egal in welchem Beruf der gewesen wäre, die Tat ist einfach eine feine Tat. Und ich finde das super. Also ja, wie du sagst, das hat diese Politik im Hintergrund interessiert mich jetzt nicht. Ich habe da keine Meinung zu. Ich habe nur eine Meinung zu dem, was der Mensch gemacht hat. Ich finde es gut.
Es ist aber schon die Frage, wir müssen uns, glaube ich, damit beschäftigen, nicht nur, wie wir mit dem Wolf umgehen. Er ist letztendlich einfach auch der Vorfahre unserer Hunde und weist allerdings ganz andere Züge auf als die domestizierten Hunde, die wir begleiten dürfen. Und man muss sich jetzt schon die Frage stellen und deshalb habe ich einfach gedacht, wir machen das mal zum Thema, weil es A, aktuell ist und B, weil wir zu Schnittmengen haben. Ne? Also logischerweise kann es ja sein, dass wir als Hundebesitzer konfrontiert würden mit einer Wolfssichtung oder mit dem Zusammentreffen gar mit einem Wolf. Die Frage ist eben, ist es tatsächlich eine Gefahr? Ist es eine Gefahr, wenn wir Kinder mit dabei haben? Ist es so, dass man aus seiner Hundeerfahrung da was ableiten kann? Oder ist es gänzlich ein anderes Tier? Und vor allen Dingen, wie verhalten wir uns? Das ist das, was in der Kommunikation für mich ganz, 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 ganz krass ist. Ich habe noch nirgendwo richtig gelesen, so einen Leitfaden, das ist der Wolf, das hat er für Eigenschaften, darauf muss ich achten, in der Situation kann man das machen, das sollte man das nicht tun, ba. So, also wenn wir wollen, dass der Wolf hier angesiedelt ist, wenn wir wollen, dass er das auch bleibt, dann brauchen wir ja in irgendeiner Form Verhaltensregeln. Ähnlich, wie wir das ja auch kennen mit Rehen, was auch immer. Jetzt sagt man, er ist ja dem Wildtierkosmos zugeschrieben. Da gibt es 1000 Berichte, 1000 Leitfäden und so weiter und so fort. Beim Wolf ist es mir gänzlich unbekannt. Instinkt, dass man nicht, wenn das so war, dass diese Frau gedacht hat, oh, komm, den netten Wolf, den rette ich jetzt mal da raus. Und den nehme ich mir jetzt mal. Das ist noch so ein kleiner Wolf. Und den nehme ich jetzt einfach mal am Kragen und führe ihn raus. Das ist sowas, wo ich denke, why? Also,
sie hat den Wolf für einen Hund gehalten. Soweit mir bekannt ist, hat sie den Wolf nicht für einen als solchen identifiziert, sondern also die Medien, die ich konsumiert habe, das war NDR, glaube ich, die haben berichtet, dass die Frau ihn für einen Hund gehalten hat. Und man muss dazu sagen, ich glaube, wir haben auch kein klares Bild davon, wie so ein Wolf aussieht. Und Wölfe sehen ja auch nicht alle gleich aus. Es gibt ja Wolfarten verschiedene. Es gibt größere und kleinere Wölfe. Und gerade junge Wölfe sind ja dann auch nicht so ganz so groß und haben vielleicht auch nicht ganz so buschiges Fell und sehen auch noch nicht ganz so zerrupft aus wie die älteren Wölfe. Und man verwechselt den vielleicht schnell mit so einem Straßenhund oder einem Schäfermischling oder so. Die sind ja gar nicht so... So oft, ich glaube, der Mensch hat keine klare Vorstellung von, wie ein Wolf wirklich auch aussieht. Und es gibt ganz, ganz viele Fotos, die kursieren im Internet von Schäferhunden oder von Mischlingshunden, wo Leute sagen, guck mal da, der Wolf. Und dann gibt es wiederum ganz viele Fotos, wo einer sagt, wer vermisst seinen Hund? Und dann ist das ein Wolf. Also ich glaube, wir müssen vielleicht einmal auch uns noch mal ein bisschen damit befassen, wie das Tier überhaupt aussieht. Und es wäre, genau wie du sagst, Mike, bestimmt eine gute Idee, wenn wir da nochmal ein bisschen uns bilden alle. Und noch schöner wäre, das würde über die Medien geregelt, dass es da einfach mehr Dokumentationen gibt. Dass vielleicht auch in dem 20:15 Programm da mal was läuft, wo auch viele Menschen gucken, damit wir mal was lernen über diese Tiere, die jetzt, ich sag mal, mehr oder weniger neu wieder in unser Leben kommen und treten. Die waren ja lange Zeit nahezu ausgerottet durch uns. Ja. Und daher haben wir da und dann diese ganzen Geschichten und Mythen im Hinterkopf. Dann sieht dann so ein Wolf muss irgendwie auch böse aussehen, damit wir ihn als solchen erkennen. Und wenn dann da so ein junger, nicht allzu großer, hilfloser Wolf steht, dann kann das schnell passieren, dass du den einfach auch für einen Hund hältst. Das kann ich total verstehen. Ich finde es persönlich sehr schwierig, die zu unterscheiden, weil gerade jetzt, wo auch einfach super viele Tiere aus dem Auslandstierschutz nach Deutschland kommen, es gibt nicht nur Rassen, sondern es gibt halt viele Hunde, die sehen halt crazy aus auch, ne? Und ich habe schon viele Hunde gesehen, wo ich gesagt habe, boah, ey, da siehst du wirklich, dass der Hund vom Wolf abstammt, ne? Das ist, weil die echt oft so einen Look haben, die Hunde, die Mischlinge. Und das kann ich total verstehen, dass die Frau, als die, wenn man sich den Hund den Wolf anschaut, es gibt ja Bilder von dem, dass sie dieses Tier für einen Hund gehalten hat, das finde ich total okay. Also das verstehe ich, dass sie das verwechselt hat und sie dachte, das wäre ein in Panik geratener Hund auf den ersten Moment. Also zumindest ist das, was ich gelesen habe und dann wollte sie dem halt helfen. Jetzt würde ich sagen, davon losgelöst, ob das jetzt ein Wolf oder ein Hund ist, muss man halt immer aufpassen bei Tieren, die in Panik geraten. Danke, dass du sagst, ja. Ja. So, ob das jetzt ein Wolf oder ein Hund ist, ist es egal. Und auch wenn es muss doch nicht mal diese Tierart sein. Egal, welches Tier sich in Panik befindet, kann auf verschiedene Arten reagieren. Und oft ist das eben auch ein Abwehren, ein von sich fernhalten. Das könnte dir auch mit meiner Abby passieren. Dass wenn die in Panik gerät, die dann auch mal schnappt. Ne, hat sie jetzt, ich will das nicht, hat sie nicht gemacht, aber könnte ich mir vorstellen, wenn sie denkt, es geht um ihr Leben, ne, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie beißt. Und das kann dir immer passieren mit jedem Tier und insbesondere natürlich bei Wildtieren.
Ich will da überhaupt nicht drüber urteilen. Es ist ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Es ist völlig unerheblich, ob das ein Wolf oder ein Hund ist. Tiere, die in Panik geraten sind, ich glaube, da braucht es sowieso erstmal eine besondere Vorsicht. Also wir wissen doch irgendwie alle, haben wir doch alle irgendwann mal gelernt, das lernst du ja schon im Kindergarten, dass du den nicht einfach anfasst, dass du dich eben nicht näherst, einfach mal so ungefragt. Das kann dir bei einem Golden Retriever in Panik passieren, dass der komplett um sich beißt und ausrastet. Also das ist jetzt irgendwie so ein Ding, wo ich schon mal ganz viele Fragezeichen im Kopf habe. Genauso wie wenn du da halt einfach in der Ecke wohnst, wo der halt einfach mehrfach gesehen worden ist. Und ich kenne halt wirklich viele, die den gesehen haben, die haben ihn sofort als Wolf auch identifiziert, anhand auch der Verhaltensweisen dieses Tiers. Ja. Es gibt in diesem Waldstück auch den ein oder anderen Wolfshund aus den Niederlanden. Krasse Hunde übrigens, wunderschöne Tiere. Aber du hast sofort diese Intuition, okay, das ist jetzt ein Wolf, der hier gerade steht. Weil die zum Verwechseln ähnlich aussehen. Mhm. Also ich glaube, das hat ganz viele Facetten. Und ich wollte es auch gar nicht über die Maßen stressen. Ich denke nur, zwei Aspekte sind wichtig. Einmal ein Hund, Wolf, Hunde ähnlich, was auch immer, egal welches Tier in einem Einkaufszentrum ist und Panik hat. Das ist dann ein Fall für Spezialisten. Und da würde ich immer sofort den Weg suchen, als ersten Tipp den Tierschutz anzurufen, auch die Behörden anzurufen, um einfach sicher zu gehen, dass nicht das eigene Leben gefährdet ist und auch von anderen. Weil wir wissen, Tiere, und das sollte unser Instinkt schon sagen, in Ausnahmesituationen, und das war ja nun augenscheinlich so, die sind in einer besonderen Situation, das kennen wir von unseren Hunden auch. Wie oft haben wir über Silvester gesprochen, ja, Knallerei, Ausnahmesituationen, die sind nicht mehr ansprechbar, genau. Kann sich jeder vorstellen. So, also ich glaube, diese Problematik ist dann nochmal eine losgelöste. Was ich viel wichtiger finde, ist eigentlich, wie wahrscheinlich ist das? Nehmen wir einfach das Beispiel der Wolfssichtung und du bist mit dem Hund im Wald unterwegs und du siehst einen oder im krassesten Fall vielleicht sogar ein Wolfsrudel. Wie gehst du damit um? Ist davon auszugehen, dass die erstmal per Instinkt nicht die Nähe suchen und sagen, ach, wir gucken uns gerade das nächste Reh aus. Was interessiert mich da ein Mensch? Gehört nicht zum Beuteschema. Da ist was Interessantes nebendran. Sieht so ein bisschen aus wie wir, aber ist wohl
auch ja, je nachdem, ne?
Ja,
Entschuldigung, den musste ich jetzt gerade. Entschuldigung, ich musste, das konnte ich jetzt. Da musste ich was sagen. Stell dir vor, die Frau mit dem Mops, da sieht was aus wie wir. Nein.
Nein. Nein.
Nö.
Nicht ganz.
Was ist
vielleicht
das für eine Tierart?
Ja, genau,
Entschuldigung, ich wollte auch nicht Möpse bashen jetzt. Die haben ja nun wirklich nichts mehr damit zu tun. Aber okay, entschuldige, Mike, ich habe dich unterbrochen. Ah, ja,
nein,
also was denkt
gut.
Der Wolf? Ja.
So, naja, gut, also, ne, also was ist das denn? Also in welche Situation sind wir reingeraten? Wie kommen wir wieder raus und wie kommen wir sicher wieder raus? Das ist für mich die entscheidende Frage. Habe ich noch ein Kind dabei? Ist es so, was uns der ein oder andere, sogar Wolfsexperte, erzählt? Ja, klar, ein Kind ist halt irgendwie, wenn es ein kleines Kind ist, das gerade laufen kann, ist das vielleicht einfacher als ein Reh. Würde ich jetzt mal sagen, da habe ich irgendwie gar keine Ahnung. Da müsste man wirklich mal den ein oder anderen Experten mehr fragen. Aber du bist tiefer drin in dem Thema. Wie würdest du dich verhalten?
Ich bin zwar tiefer drin in dem Thema und habe mich echt auch viel mit Wölfen beschäftigt. Aber ich bin sicher keine Wolf-Expertin. Also ich hätte jetzt natürlich am allerliebsten hier noch jemanden mit drin sitzen, der wirklich irgendwie mit Wölfen arbeitet. Aber ich werde einfach mein Wissen unter Vorbehalt rausgeben. Was ich interessant finde, ist, dass ich bei diesem ganzen Thema überhaupt keine Angst empfinde. Ob das an meinem Wissen liegt oder ob ich einfach naiv bin, ich weiß es nicht. Aber für mich fühlt sich ein Wolf nicht bedrohlich an. Ich habe total Angst vor, also Angst, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor Wildschweinen. Ich habe extrem großen Respekt vor Wildschweinen. Also ich habe überhaupt kein Interesse daran, auf Wildschweine zu treffen. Wenn ich irgendwo Wildschweine sehe, glaub mir, schlägt mir der Puls sonst und da bin ich aber richtig schnell. Das habe ich bei der Vorstellung, ich habe ja noch nie einen Wolf getroffen, aber wenn ich mir vorstelle, auf einen Wolf zu treffen, habe ich das Gefühl gar nicht. Weil für mich klar ist, dass der Wolf mich meiden wird, die Situation meiden wird. Der hat eigentlich überhaupt kein Interesse an einem Konflikt mit Menschen. So war das bisher. Jetzt ist es natürlich so, wir haben noch mehr Raum eingenommen, wir Menschen. Es gibt noch weniger Platz für die wilden Tiere. Das heißt, es gibt automatisch immer Vermischungen. Ne? Wir können das nicht so richtig voneinander trennen. Die Population der Wölfe wächst. Wir breiten uns immer mehr aus. Wir übernehmen diesen Planeten nahezu vollständig. Also wo kann dieses Tier denn jetzt noch sich bewegen, ohne auch auf uns zu treffen? Das ist fast unmöglich. Also wir haben Vermischungen, da kommen wir nicht so richtig drum herum. Und dass sich so ein Wolf verirrt in ein Gebiet, wo auch Menschen sind, ich denke, das wird immer mehr passieren. Da werden wir nicht drum herum kommen, dass es mehr Begegnungen mit Wölfen geben wird. Aber ist das per se irgendwie schlimm? Ja, von meinem Gefühl her nein. Weil wenn wir den einfach in Ruhe lassen und nicht da in die Situation aktiv reinrennen oder anfangen irgendwie mit dem den anlocken zu wollen oder so faxen, was Menschen manchmal tun, dann sagt mir mein Gefühl, dass der Wolf gar nicht das Interesse hat, mit uns in Kontakt zu treten, weil der Wolf ja auch einfach, ich habe ja eben schon gesagt, er wurde ja durch uns nahezu ausgerottet und wir wissen, dass Verhalten und Ängste auch genetisch vererbt werden. Ne? Das heißt also, der Wolf weiß ja auch, dass der Mensch raketengefährlich ist. Der Wolf hat eine natürliche Scheu dem Menschen gegenüber. Die hat er ja einem Reh gegenüber nicht, aber dem Menschen gegenüber ja. Ein zweijähriges Kind oder ein vierjähriges Kind ist in der Regel nicht alleine im Wald unterwegs, sondern da werden Eltern dabei sein, erwachsene Menschen, wo der Wolf sehr klar erkennt, dass das Menschen sind und wo er wahrscheinlich sagt, also so groß kann der Hunger eigentlich gar nicht sein, dass ich mich jetzt auf diesen Deal hier einlasse. Menschen sind gefährlich. Das heißt ja nicht, dass das nicht doch mal passiert. Dass es nicht auch Wölfe geben wird, die sagen werden, dieser Instinkt ist bei mir nicht fest oder stark verankert und ich werde trotzdem mich mal auf den Menschen einlassen und mal gucken gehen. Aber wird der Wolf mich deswegen automatisch angreifen? Ist der Wolf jetzt ein so blutrünstiges Tier, dass wenn ich jetzt mit einem Wolf in eine Begegnung komme, dass der dann direkt sagt, oh, ich will diesen Menschen auch sofort töten. Ein Wolf ist ja einfach erstmal ein Wildtier. Das heißt, wenn sich das Tier bedroht fühlt, dann wird es auch was tun. Das gilt ja auch für Bären oder für Elche oder für Hirsche. Ich will auch ehrlicherweise auch keinen Hirsch treffen im Wald. Muss ich auch nicht. Wildschweine auch, ja. Also die sind echt raketenstark und saugefährlich. Also du willst mit einem Wildschwein auch keine Gespräche führen. Und der Wolf zählt eben auch dazu. Es ist ein wildes Tier und wenn sich das Tier von mir bedroht fühlt, dann kann es sehr gut sein, dass es mich angreift. Aber ich glaube nicht, dass ein Wolf von Natur aus ein Tier ist, was rumläuft und sagt, ich habe einfach Bock auf Töten. Und ich werde alles, was mir vor die Nase kommt, beißen und angreifen. So ist der Wolf, glaube ich, nicht. Und das ist mir auch nicht bekannt. Und es gibt auch solche Fälle nahezu gar nicht in Deutschland. Also meines Wissens nach gibt es sie einfach gar nicht in Deutschland. Wir haben keinen Fall, wo ein Wolf einen Menschen einfach so angreift. Das passiert nicht. Die wollen satt werden. Das heißt, ja, sie gehen in unseren Nahbereich, weil bei uns gibt's halt auch Weidetiere, bei uns gibt es Mülltonnen, die man vielleicht durchwühlen kann. Und diese Tiere sind hungrig, weil einfach viel zu wenig Lebensraum für sie da ist und zu wenig Beute, die sie jagen können. Wir sind diejenigen, die den Raum der Tiere einnehmen. Wir dringen in deren Raum ein. Wir müssen ja auch mal uns klar machen, dass nicht die in unseren Raum eindringen, sondern wir sind diejenigen, die uns immer mehr ausbreiten und uns die Hütten überall reinbauen und die ganzen Wälder roden, um unsere Felder dahin zu bauen und so weiter. Wir sind das ja, die den Lebensraum der anderen wegnehmen. Und dann kommt das halt auch, dass man mal aufeinander trifft. Und ich glaube, wenn ich dieses Tier einfach in Ruhe lasse und ruhig bleibe und stehen bleibe und einfach auch nichts tue, dann kann es sein, dass der Wolf neugierig ist und gucken kommt. Dann würde ich jetzt auch erstmal warten, eine Aggression wahrzunehmen, bevor ich was tue. Es kann sein, dass der Wolf meinen Hund angreift. Das könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass der Wolf ein Interesse an meinem Hund hat, weil ich ja jetzt jemand bin, der mit einem Hund unterwegs wäre in der Situation sicherlich. Da hätte ich mehr Sorge um meinen Hund als um mich selbst. Persönlich. Und auch hier, das sind ja Tiere, die haben ja gar keine, man muss das ja auch mal so sehen, der braucht ja seine Energie und seine Kraft und seine Gesundheit für sein überleben. Der muss ja satt werden, der muss seine Gruppe, seinen Rudel mit beschützen. Und jeder Kampf, jeder Konflikt kostet den Wolf ja Unmengen Energie. Und das muss sich für den schon auch lohnen, mich anzugreifen. Also der muss sich entweder sehr bedroht fühlen oder er muss eine Beute wittern. Also denken, dass er bei mir satt wird in irgendeiner Form. Der Mensch ist keine klassische Beute eines Wolfs. Unser Fleisch, uns zu fressen, ist absolut letzte Wahl. Das schmeckt keinem. Wir sind wirklich nicht lecker. Das habe ich oft schon gehört, auch von anderen Tierarten, die eigentlich den Menschen ungerne fressen. Offensichtlich ist Menschenfleisch bitter. Ich habe es nicht probiert, aber so heißt es. Ja, aber das ist tatsächlich so, dass es da so Erkenntnisse gibt, dass man eben sagt, dass der Mensch keine beliebte Beute ist bei Beutegreifern, weil das Fleisch einfach bitter schmeckt. Ich kann keinen fragen, ob das stimmt. Ich wüsste nicht wen. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal so, dass das vielleicht ja auch eine Rolle spielt, ne? Dass wir einfach auch gar nicht so in diese Beuteschemen reinpassen. Dann wäre halt noch unser Hund übrig, ja. Aber wenn wir uns groß machen und laut machen und sehr bestimmt sind und den Wolf wegschicken, wie ich auch einen Hund wegschicken würde, einfach in die Hände zu klatschen und sagen, verpiss dich, hau ab, dann wird der Wolf wahrscheinlich auch sagen, wow, komische Situation, Mensch und so, ich gehe lieber irgendwas anderes suchen. Anders ist das aber in einer Situation wie jetzt mit dieser Frau. Der Wolf verirrt sich in die Stadt. Der Wolf verirrt sich in ein Gebiet und weiß nicht, wo komme ich hier raus? Was ist hier los? Hier sind Menschen, hier sind Autos, hier ist Krach, hier ist irgendwas. Und der Wolf gerät in Panik. Und hier sieht das natürlich komplett anders aus. Hier hast du ein Tier, was panisch ist, und da kann ein Tier natürlich auf verschiedenste Arten drauf reagieren. Und dann kann es auch sein, dass der Wolf jemanden angreift, auch einen Menschen oder einen Hund oder ein Kind, einfach um sich das alles vom Leib zu halten, als Überreaktion, als Übersprungshandlung, als Panikreaktion. Das ist halt ein in Panik geratenes Wildtier, und das würde dir auch mit anderen Wildtieren in der Situation so passieren. Ob das jetzt ein Wildschwein ist, ein Hirsch oder ein Bär. Wenn die sich bedrängt oder eingeengt fühlen oder aus der Nummer nicht mehr rauskommen, kann das schon sein, dass die halt sehr aggressiv reagieren. Ja, das ist dann so. Aber ich glaube, so, ich laufe durch den Wald, ich sehe einen Wolf, das macht mir gerade irgendwie keinen Kummer.
Also, ich sag's mal so, ich fang mal vorne an bei meinen Gedanken. Also, es ist so, dass es da sowas gibt wie Instinkt, und ich setze immer irgendwie auch auf Menschenverstand und werde immer wieder, aber das geht euch da draußen wahrscheinlich ganz genauso, eines Besseren belehrt. Und wer ein Wildtier mal in seiner Nähe gehabt hat, der wird genau verstehen, was ich sagen will. Der wird nämlich niemals selber in irgendeiner Form aktiv werden. Ich habe das mal erzählt, als ich hier einen Hirsch mit seinem Geweih in einem Hühnerzaun war, einem flexiblen, portablen Hühnerzaun verfangen hat, was da passiert ist und welche Kräfte da wirken. Das war jetzt ein mittelgroßer Hirsch mit einem recht großen Geweih. Das waren Spritzen, wie ich sie in meinem Leben noch nicht gesehen habe, die mit dem Gewehr abgefeuert wurden, auf den Arsch abgefeuert worden sind. Das waren Mengen. Und dieses Tier war sediert, aber es war immer noch stinksauer und hatte Panik. Und du hast die Energie gefühlt, wie viel Kraft, obwohl der 3 Spritzen hatte mit so einem Durchmesser, so groß, noch die hingen bei dem noch im Arsch drin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt ist das in Anführungsstrichen nur ein Hirsch. Und da sind wir als Menschen so gepolt, dass wir als schon vom Instinkt, war mir klar, als ich diese Gewalt gesehen habe, die der da irgendwie, der sich da verfangen hatte, war mir sofort klar, die erste Amtshandlung ist, den Tierarzt anzurufen. Also jemand, der sich damit auskennt, der sofort irgendwie helfen kann. Vielleicht ist es so, ich bin ein großer Fan in vielen Lagen des Lebens von Prävention. Also wenn wir wissen, dass es augenscheinlich so ist, dass der Wolf immer näher kommt, weil er auch keine Fläche hat. Wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht wirklich zwischen 2.500 und 3.000 Wölfe inzwischen gibt in Deutschland, ist es eine Frage der Statistik, wann er im ersten Dorf ist, wann er in der nächsten Großstadt ist und so weiter. Und dann stellt sich mir die Frage, wie können wir präventiv handeln? Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir das einmal im Podcast besprechen. Mhm. Und vielleicht in anderen Podcasts auch, ohne Podcasts und vielleicht einfach auch Menschen, die das einordnen können, Menschen, die einfach auch, so da fängt Prävention an, nämlich zu überlegen oder uns zu überlegen, rechtzeitig zu überlegen, bevor wir in diese Situation kommen, wie verhalten wir uns denn da? Was ist denn dann zu tun, wenn wir einen Wolf sehen? Was ist denn dann zu tun, wenn, also müssen wir dann aktiv werden oder sollten wir das tun, wenn er in einem Wohngebiet zum Beispiel ist? Ja, natürlich tut man das, weil natürlich logischerweise dieses Tier dann vielleicht einfach auch in einer Ausnahmesituation ist und genauso wie du sagst, dann eben nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das heißt, wir schützen ihn vor sich selbst und wir schützen auch andere vor ihm. Und das ist unsere Pflicht, das auch zu tun. Aber dafür müssen wir vorbereitet sein. Und dann braucht es ja irgendwie auch ein System, also siehe jetzt bei dem Hamburger Wolf, ja, der jetzt wieder ausgebildet wurde. Wir brauchen Ideen, wir brauchen für alles Mögliche gibt es, wie gesagt, Regeln. Das hatte ich am Anfang der Folge gesagt. Wenn du ein Reh auf einer Landstraße anfährst, dann weiß jeder, der einen Führerschein gemacht hat, dann ist das, dass du die Polizei rufst. Dann ruft die Polizei den Jäger oder den Förster. Da gibt es Abläufe, die dann passieren. Mhm. Genauso muss es für mein Dafürhalten auch mit dem Wolf gelingen. Und fernab dann, bevor man selber in irgendeiner Form aktiv wird, ist es, glaube ich, wichtig, das an Leute abzugeben, die dann dafür da sind und die damit pfleglich umgehen mit dem Thema. Und das ist das, was ich so immer wieder vermisse. Mal davon abgesehen, komme ich wieder gerade eben zu meinem ersten Punkt, dass es so Instinkte gibt, die, finde ich, die brauchen wir auch wieder. Die müssen wir auch bei der Erziehung unserer Kinder vielleicht auch wieder walten lassen. Mehr walten lassen. Heißt also auch Umgang mit Natur und mit Tier. Also wie verhalte ich mich bei einem Reh, wie verhalte ich mich bei einem Wildschwein, wie verhalte ich mich bei dann im Zweifel auch dem Wolf?
Das ist halt so, genau wie du sagst, mit Sinn und Verstand, strukturiert, Bildung, Prävention, Aufklärung, Verhaltensabläufe. Das ist so das, was halt total Sinn macht. Und dann gibt es aber auch noch jetzt mal unter uns, Mike, als ich die erste Schlagzeile gelesen habe, ich weiß nicht, welche Trash-Zeitung, Trash-Medium mir das vor die Füße gelatzt hat, wo dann stand, Wolf greift Frau in Hamburg an. Das ist das, wovon diese Medien ja leben, von Panikmache, von Action, von oh, Drama, Drama. Weißt du, ich sag dir was. Es tut mir furchtbar leid, dass die Frau gebissen wurde. Ich find's toll, dass sie den Ansatz hatte, dem Tier zu helfen, auch wenn es natürlich für sie besser gewesen wäre und auch ratsam gewesen wäre, sich da jetzt professionell Hilfe zur Seite zu holen. Aber grundsätzlich hatte diese Frau einen total ehrenwerten Gedanken gehabt. Ein Tier ist in Panik, ein Tier ist verloren und gestresst und ich würde dem Tier gerne helfen. Das ist ja erstmal, finde ich das toll. Auch wenn die Herangehensweise nicht die optimale war. Aber es war okay. Der Hund, Wolf, war in Panik. Der hat geschnappt. Die Frau ist glücklicherweise nicht schwer verletzt. Die ist sicherlich steht bestimmt unter Schock. War das traumatisierend. Und ich hoffe, dass sie jetzt sich schnell davon erholt, sowohl körperlich als auch geistig, dass das gut alles verpackt wird. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Da würde ich gerne mehr zu wissen, zum Beispiel, was sie dazu sagt, also wie sie das alles so empfunden hat, weil das wird ja jetzt so hochgekocht, dass man gar nicht weiß, ob sie vielleicht sagt, ja, so wild war das eigentlich gar nicht, ne? Wissen wir ja nicht. Und dann wird immer dieser Wolf, dieses Thema mit dem Wolf, das wird immer so verkauft, dass alle ausrasten. Und das macht mich total wütend. Ich kann das nicht teilen, weil das ist, ja, es ist ein wildes Tier, es ist ein Raubtier, es hat halt Zähne, es kann beißen. Ich denke, die Gefahr, die von dem Wolf jetzt aktuell, faktisch, auch für uns Menschen und unsere Hunde tatsächlich faktisch da ist, die ist verschwindend gering. Was passiert denn dann? Ja, dann beißt er. Ja, dann greift er uns an. Vielleicht verletzt er auch mal einen Hund tödlich. Das wäre wirklich dramatisch und ich wünsche das niemandem. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber das sind die Dinge, die passieren könnten jetzt. Wir sprechen ja nicht von einer höheren Macht, die über uns herfällt und uns alle vernichtet. Ich weiß gar nicht, wo jetzt da diese Panik herkommt. Die Gefahr, die von Zecken ausgeht, ist millionenfach größer. Dass dein Hund verendet, weil der von einer Zecke gebissen wurde und eine Borreliose mitkriegt, oder du als Mensch von einer Zecke gebissen wirst und eine Borreliose-Erkrankung hast und die nicht überlebst, die ist so viel höher, als dass ein Wolf dich ums Leben bringt. Also, dass du überfahren wirst, dass ein Katzenbiss sich vereitert und du eine Blutvergiftung hast. Das sind einfach alles Dinge, die sind so viel wahrscheinlicher. Dass du ertrinkst in einem See, weil du mit dem Fuß in der Alge hängen bleibst, das ist so viel wahrscheinlicher. Warum ist da dieser Schatten? Warum ist da dieser Fluch auf diesem Tier? Ich will das gar nicht kleinreden. Ja, es ist ein wildes Tier, es ist ein Tier, was Aggressionen, wo auch Aggressionen von ausgehen. Die Gefahr für Weidetiere, die ist deutlich höher als für uns Menschen und unsere Hunde. Die sind auf der Suche nach Nahrung und ja, die richten bestimmt auch ordentlich Schaden an bei der Weidetierhaltung. Da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren, dass das scheiße ist und dass wir da irgendwie was machen müssen. Und ich hoffe, wir kümmern uns jetzt auch alle darum, dass es da entsprechende Maßnahmen gibt, die diese Tiere schützen. Aber jetzt zu diesem Thema, der Wolf kommt in die Stadt und dann schlägt der, dann geht er durch die Stadt und zermetzelt uns alle. Also weißt du, wie viele Psychopathen da draußen unterwegs sind? Weißt du, wie viele Leute Menschen, die da draußen unterwegs sind, die für unsere Kinder eine so viel größere Gefahr sind als der Wolf? Also ich wünschte, meine Tochter begegnet im Wald einem Wolf und nicht einem dieser Männer, von denen ich gerade rede. Oder von mir aus auch Frauen. Aber ich rede eigentlich über einen speziellen Menschentypen, der viel gefährlicher ist als der Wolf. Und da sage ich dir was, ich habe mehr Angst vor gewissen Menschen als vor dem Wolf. Und ja, wir müssen achtsam damit umgehen, wir müssen das ernst nehmen. Ich habe Respekt vor dem Tier, ich habe gar keinen Bock, den zu treffen. Aber ich habe auch keine krasse Angst davor. Das ist diese Panikmache, die geht mir echt auf den Zeiger, weil es ist einfach ein wildes Tier. Ja, wir sollten mit dem nicht kuscheln wollen. Halten wir uns doch fern von dem. Wenn wir dem begegnen, dann bleiben wir ruhig. Wir sollten uns informieren, wie wir handeln. Genau wie du gesagt hast, all das. Aber auch nicht ausrasten und dann solche Schlagzeilen und alle schreien und Alarm, Alarm, lasst uns alle Wölfe abschießen. Wieso rotten wir sie nicht einfach nochmal aus? Also, weißt du, wir haben doch echt in unserer Gesellschaft deutlich gefährlichere Individuen als den Wolf.
Also ich will mal ein bisschen mit Zahlen daherkommen, damit man das, was du da gerade sagst, mal ein bisschen fundiert, komplett mit Zahlen, weil ich ein großer Freund davon einordnen kann. Also, Schätzfrage an die Hundeexpertin. Wie viele Hundebisse registrierte gibt es oder gab es in 2025?
2025?
Letztes Jahr.
Registrierte Hundebisse. Wir haben 15.000, schätze ich.
136.000. Alter Schwede. Wie viele medizinische Behandlungen resultierten daraus? Also jährlich müssen dann logischerweise in Notaufnahmen Menschen behandelt werden. Wie viele sind das von diesen 136.000?
Naja, man sollte mit einem Hundebiss jetzt auch nicht... Ja, okay, wenn es ein Schnapper war, muss ja auch nicht zum Arzt. Aber wenn es blutet, solltest du schon mal gucken lassen. 100.000?
11.000.
Okay.
Also von den 136.000 Hundebissen sind es 11.000, die in der Notaufnahme behandelt werden müssen. Wie viele Übergriffe, Wolfsangriffe auf Menschen gab es registrierte im Jahr 2025?
In Deutschland. Null.
In Deutschland.
Ich sage null.
Es ist keine registriert. Man spricht von mehreren. Man redet davon, dass in Utrecht, also in den Niederlanden, ein sechsjähriges Kind angegriffen wurde und verletzt wurde. Es gibt keinerlei registrierte Zahlen von Übergriffen in Deutschland. Mhm. Auf Nutztiere 77 mutmaßliche Wolfsangriffe, bei denen 400 Tiere zu Schaden kamen.
Ja.
Also,
da hätte ich sogar mehr geschätzt, ehrlicherweise.
Ja, hätte ich jetzt auch mehr geschätzt, aber das war jetzt nur in MacPom. Also es ist wirklich genauso, wie du sagst, also darüber, wo wir, gut, jetzt muss man natürlich, es ist ein bisschen, ist natürlich auch in Milchmädchenrechnung deshalb, weil wir natürlich deutlich mehr Hunde haben in Deutschland, als es Wölfe gibt, also deutlich mehr. Deshalb stimmt diese Tatsache, das hängt das natürlich alles, aber es ist genauso, wie du sagst, also worüber reden wir jetzt gerade? Wir reden einfach darüber, dass wir hier nicht nur Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern dass es einfach Wahnsinn ist, dass diese Hysterie, die da veranstaltet wird, und dann auch eben stark getrieben teilweise von allen möglichen Organisationen, die sich, und da schließe ich übrigens auch die Tierschutzorganisationen mich nicht mit aus. Und das ist das, was mich am meisten ärgert eigentlich, dass die mitmischen, dass die nicht mit validen Zahlen kommen, dass die immer nur sagen, alles scheiße und der, was die Jäger sagen und alles scheiße, was die sagen und die Politik sagt, anstatt mal mit Zahlen daherzukommen. Also die beteiligen sich eben, weil sie auch PR brauchen, was ich verstehe ich auch, aber beteiligen sich auf eine beschissene Art und Weise alles das, was ich getrackt habe, eben an dieser Diskussion und kippen auch nochmal Öl ins Feuer. Mhm. Anstatt genau das zu sagen, zu machen, was ich an dir ja auch schätze, Ruhe und Geist zu haben und zu sagen, so, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Warum ist das Thema so riesengroß, weil es emotionalisiert? Da sind alle aufgerufen, einfach mal den Ball flach zu halten und sich mal auf das Wesentliche zu beschränken und auf einen guten Informationsfluss vor allen Dingen zu achten. Sorry, ich rede mich hier komplett in Rage, weil wenn man sich das dann einfach mal so wirklich mal vor Augen führt, dann ist es einfach absurd, was da passiert von allen Lagern. Alle müssten sich mal an die eigene Nase fassen und sagen, geht's euch eigentlich noch gut?
Das ist aber genau, wie du sagst. Und ich finde deswegen auch den Vergleich, den du gerade eben gezogen hast, sehr gut, dass man mal diese Zahlen zwischen den Hundebissen und den Wolfsangriffen einmal zieht. Weil, ey, ganz ehrlich, was glauben denn die Menschen, was der Wolf macht, was nicht auch ein belgischer Schäferhund macht? Also ich sag dir was, wenn mich ein Malinois mal richtig hops nimmt, da weiß ich jetzt nicht, ob der so viel weniger Schaden anrichtet als ein Wolf.
Im Gegenteil.
Ich glaube es auch, ehrlicherweise. Und es, also ich meine, der Wolf ist ja keine Über. Es ist ja, was ich eben meinte, von was für einem Monster reden wir eigentlich die ganze Zeit. Es ist halt auch nur ein Wolf. Also der hat halt Zähne, ja, die können auch ordentlich beißen. Der hat auch sicherlich eine immense Kraft. Ich habe gar kein Interesse an einem körperlichen Konflikt mit einem Wolf. Aber habe ich auch nicht mit einem Malinois, also ich, oder mit einem anderen großen, starken Hund oder einen Herdenschutzhund. Ich meine, nicht umsonst stehen die Wölfen auch gegenüber, die sind denen durchaus gewachsen. Und wir brauchen also nicht jetzt so tun, als reden wir über irgendein übermächtiges Tier. Es ist auch das, genau wie ich eben meinte, in der ganzen Verhaltens- und Angstgenetik des Wolfes ist der Mensch der Hauptfeind. Und bei uns wurde das genauso implantiert, schon in den Kindermärchen, die wir vorgelesen bekommen haben, in den Filmen und Trickfilmen und in den ganzen Geschichten ist der Wolf halt immer dieser übermächtige, super böse Räuber, der so viel Böses tut. Aber am Ende richtet der halt jetzt auch nicht so viel mehr an, als andere Tiere das tun, ne? Wo die Gefahr tatsächlich größer ist als bei allen anderen, ist eben bei den Weidetieren. Hier bin ich komplett auch der Meinung, dass man hier sich was überlegen muss, wie man eine beispielsweise eine weidende Schafsherde gut schützen kann vor dem Wolf. Ich finde, das muss nicht sein, dass ein Wolf sich daran bedient. Da bin ich, finde ich total verständlich, dass da auch der Hirte sagt, hallo, ich habe ja hier nicht Wolfsfutter produziert, sondern meine Tiere sollen hier sicher sein. Da müssen wir Lösungen finden, die adäquat sind, damit eben die Tiere gut geschützt sind. Sollten wir uns auch drum kümmern, weil das ist eine tatsächliche Gefahr, die von dem Wolf ausgeht. Das ist ja eben Zahlen zu genannt. Das wird auch sicherlich wachsen, weil wenn mehr Wölfe kommen, haben die auch mehr Hunger und es gibt ja nicht mehr Wildtiere für sie zur Verfügung und wir nehmen ja, wie gesagt, auch immer mehr Raum auch ein. Aber jetzt für mich als Menschen, da sehe ich jetzt kein Grund zur Aufregung. Also wirklich nicht. Und ich wohne hier direkt am Feld und wenn jetzt hier ein Wolf lang käme, dann fände ich das sehr interessant. Dann würde ich sicherlich wissen wollen, wie das kommt, woher kommt dieses Tier, was passiert. Ich würde, wenn ich dem Tier begegne, versuchen, so gut wie möglich ruhig zu bleiben, mich vernünftig zu verhalten, so wie ich es aber auch mache, wenn ich auf Wildschweine treffe. Das passiert mir ab und zu und da mache ich mir die Hosen randvoll. Wir müssen ja, es gibt ja nicht nur den Wolf. Und ich bin entsetzt, dass dieses Tier nach wie vor dieses Image hat, dass dann da so ausgerastet wird. Das finde ich erstaunlich, dass wir in 2026 nicht weiter sind, dass wir sagen, ja, okay, ein ernstzunehmendes Raubtier, keine Frage. Wir müssen jetzt aufpassen, wir müssen jetzt achtsam damit umgehen, aber wir brauchen jetzt auch nicht ausflippen. Das ist ja kein Monster, das ist ja auch nur ein Tier. Und der hat ja auch echt dieses auch, als wenn der irgendwo rumläuft und nur an Töten denkt. Das ist immer, das suggeriert das ja immer so, als wenn die irgendwo hingehen und dann so, ja, jetzt bin ich bei den Menschen angekommen, jetzt kann ich sie alle töten.
Es ist ja schon erklärbar. Also wir sind ja alle irgendwie auch geprägt und wir haben auch, das ist eine kulturelle Geschichte, total eindeutig auch, der Wolf, der Bär hat Angst vor dem bösen Wolf. Guter Titel für diese Folge auch übrigens. Ist auch natürlich, es ist ein Fabelwesen, ne? Es ist ein Fabelwesen, der gehört in den Bereich der Erzählung. Wir sind alle irgendwie mit diesem Wesen in Märchenform und so weiter auch kultiviert worden und aufgewachsen. Das ist auch Teil der Wahrheit. Da komme ich ja immer wieder zu dem Punkt der Aufklärung, die einfach da miserabel war. Also was ist das eigentlich wirklich für ein Tier? Und auf der anderen Seite steht dann auch wieder ganz klar da, dass wir bei diesen stark emotionalisierenden Themen bleibt es dann oftmals einfach bei Emotionen, anstatt da mal ein bisschen systematisch vorzugehen. Und das ist das, was eine Mischung eigentlich aus allem, was wir dann vorfinden. Und wenn, du hast das ja gerade eben angesprochen, wenn man mal Fotos, ich habe die Fotos gesehen, wenn man dann mal Fotos sieht, wenn eine Wolfsherde, ein Wolfsrudel, in eine Schafsherde reingefallen ist. Was das für ein Massaker ist. Und die Schafe verenden qualvoll, weil die werden nicht komplett getötet, sondern die verfallen dann auch in so einen Rausch. Und die liegen dann da auf den Weiden mit aufgerissenen Bäuchen. Die Gedärme rinnen da raus. Die verenden eines grauenvollen Todes. Und also wer diese Fotos einmal gesehen hat, der sagt halt auch nicht, ach ja, lass den mal machen, sondern da muss auch was passieren. Also wenn die Wolfspopulation weiter zunimmt, dann braucht es Konzepte, wie das verhindert wird. Das ist dann schon auch die andere Seite der Medaille. Das können wir so nicht weiterlaufen lassen. Da glaube ich, wer sich wirklich um das Tierwohl kümmert, da gehören dann eben einfach auch beide Tiere mit dazu. Mhm. Und dann braucht es da Lösungen. Und alleine Herdenschutzhunde da reinzupacken, das ist halt auch nur ein Teil des Konzepts. Ja? Also die Forderungen gab es ja oder gibt es und immer wieder. Da denke ich dann auch, Leute, da fehlt mir auch wieder, also ähnlich wie beim Thema Prävention, fehlt mir hier wieder auch das Konzept dazu, wie man da wirklich umgeht. Und dann brüllen sich Parteien an. Ja, das ist doch
die
so.
Die nutzen das ja für sich natürlich.
Ja, genau. Wieder, ne? Dann brüllen sich Peter und irgendwelche Tierschutzorganisationen mit den Jägern an und umgekehrt. Die Politik mischt sich ein, dann wird es ein totales Desaster. Die Kommunikation ist das größere Desaster, das nach oben drauf gepackt wird. Und dann hast du irgendwie eine Matschepampe von Wolfsquatsch irgendwie, das kein Mensch mehr ertragen kann. Also ich finde, das sind echt viele aufgerufen, sich da mal angehend Gedanken zuzumachen. Boah, ich merke gerade.
Ja, und weißt du, wenn man ja auch nochmal, naja, wenn man nochmal drüber nachdenkt auch, weil das Bild, was du gerade geschildert hast, an das dachte ich nämlich eben auch bei der Schafsherde. Warum ich halt eben auch gesagt habe, dass ich glaube, dass da sehr wohl Handlungsbedarf ist und dass das ein ernstzunehmendes Thema ist, im Gegensatz zu diesem, da ist mein Wolf irgendwo hat sich hin verirrt. Dieses ich finde, das ist ja auch immer so, ne, weil man dann sieht, was die da in dieser Schafsherde anrichten, dann verfällt man ja wieder in dieses, oh, das Monster, guck, was es da macht. Hinterlässt da halbtote Tiere, wie grausam, wie unmenschlich. Übrigens auch eins meiner liebsten Worte, unmenschlich. Es ist sogar sehr menschlich, aber egal. Was muss das für ein furchtbares Raubtier sein? Und dann frage ich mich so, aber wir bringen ja jetzt einen wilden Wolf in eine eingezäunte oder in eine Situation, wo diese Tiere, diese Schafe völlig unnatürlich dastehen. Also du wirst ja unter natürlichen Umständen als Wolf nicht irgendwo hingehen, wo 40 Rehe stehen, eingezäunt oder zusammengehalten, die überhaupt keine natürlichen Instinkte mehr haben, weil sie ja da schon längst irgendwo seit hunderten Generationen nur noch vom Menschen gezüchtet werden und dich da bedienen dürfen. Der Wolf trifft ja üblicherweise auf eine Gruppe anderer Tiere und dann fliehen die in alle Richtungen. Und jetzt geht der Wolf aber in diese Schafsgruppe rein und die stehen da wie doof, wissen nicht wohin mit sich, haben das ja auch überhaupt nicht gelernt, ja, weil das sind ja menschgemachte Tiere, die stehen ja da, die haben ja gar keinen Plan, was sie machen sollen, diese Schafe. Die verhalten sich ja aus der Perspektive des Wolfes völlig unnatürlich, die bleiben ja alle stehen. Und dann kommen da 10 Wölfe und die nehmen einfach, was sie kriegen können. Jeder greift sich das, was er kriegen kann. Aber es können ja keine 10 Wölfe, können ja keine 10 Schafe fressen und schon gar nicht mitnehmen. Was passiert, ist ein Blutbad. Und am Ende nehmen sie nur das, was sie brauchen. Und es ist viel Schaden passiert, weil der Wolf aber auch auf eine völlig unnatürliche Situation getroffen ist. Das ist meine Meinung. Ohne das auch unter Vorbehalt, was ich gerade sage, ohne zu wissen, dass es so ist. Aber für mich klingt das total logisch. Warum verhält sich der Wolf so? Weil der richtet ja sowas im Wald nicht an. Der geht ja nicht in den Wald oder unter natürlichen Umständen und beißt irgendein Tier halb tot und geht dann. Das macht ein Wolf im Wald ja nicht. Ein Wolf im Wald freut sich, wenn er mal irgendwas kriegt und dann werden da bestenfalls alle Wölfe aus der Gruppe an dem einen Tier satt. So, jetzt ist aber guck dir mal diese Situation an, wie schräg das ist. Der kommt irgendwo hin und dann stehen da so viele Beutetiere und die rühren sich nicht weg. Die können ja auch gar nicht weg. Die sind wahrscheinlich sogar eingezäunt. Ja, und dann kann er da einfach, dann stürzen sich diese vielen Wölfe auf die Beute in der Hoffnung, eins zu kriegen. Ja, und sie kriegen einfach so viel sie wollen. Ja, so, und das dann Blutrausch zu nennen, finde ich, das ist ja wieder dieses, da ist er in Trance geraten und wusste gar nicht mehr und hatte einfach nur wie so einen Rausch. Und das ist ja das, was auch diese Angst bei uns verstärkt, dass ein Wolf so ist, dass der irgendwo was sieht und dann irgendwie völlig eskaliert und alles um sich rum zerfetzt und zermetzelt. Und das bedient das ja total, ne? Dieses Bild von den halb zerfetzten Schafen. Und ich meine, ich will das überhaupt nicht schönreden. Ich finde das grausam und es darf nicht passieren. Und ich finde das furchtbar. Ich liebe Schafe und die Vorstellung macht mich fertig. Aber jetzt nochmal aus der Perspektive des Wolfes, er ist ja auch auf eine völlig unnatürliche Situation getroffen und ich weiß nicht, ob das ein Blutrausch ist oder einfach der Wolf sagt, jeder kriegt, was er kriegen kann. Hauptsache, wir sind am Ende irgendwie satt. Oh ja, und da ja niemand wegrennt, ist halt viel Schaden passiert, weil viele Wölfe einfach viel zugegriffen haben. Und dann haben die halt leider Gottes sich eben, wir konnten ja nicht alle diese Tiere dann fressen. Und dann sieht das halt echt schlimm aus. Aber ich meine, das ist jetzt Mutmaßung, aber ich wüsste nicht, warum ein Wolf sowas tun sollte, weil kein Tier in der Natur hat eine Mordlust. Das ist ein Aspekt, ich glaube bei Primaten.
Die Post.
Entschuldigung. Entschuldigung, bei Primaten wurde das beobachtet, dass die tatsächlich so perfide Pläne, aber die sind ja wieder sehr nah bei uns Menschen, aber jetzt unter Wölfen oder Bären oder Hirschen oder weiß ich nicht, Mäusen ist mir jetzt nicht bekannt, dass Tiere losziehen und einfach Mordlust haben und einfach alles zerfetzen, was sie vor die Nase kriegen, dann sind die schon verhaltensgestört und dann werden die wahrscheinlich auch nicht lange überleben. Dann sind das Tiere, die nicht in einer Gruppe oder in einer Tierart bestehen können und sich dort auch so vermehren würden. Der Wolf tötet nicht, weil er Lust aufs Töten hat, sondern weil da steckt immer irgendein Sinn dahinter, sich zu ernähren, sich zu beschützen, seine Nachkommenschaft zu beschützen, strategisch töten, ne? Also in Gruppen, die auf engem Raum zusammenleben, bekriegen sich gegenseitig einfach, um mehr Raum für sich zu haben. Das sind halt, das ist aber, dient immer einer gewissen Sinnhaftigkeit, dass Wölfe irgendwo hingehen und einfach nur das Töten, einfach um aus Mordlust, also aus Tötungslust, andere Tiere zermetzeln. Das ergibt biologisch gesehen ja gar keinen Sinn, weil das kostet unheimlich viel Energie und Kraft und die brauchen sie eigentlich ja, um zu überleben.
Ja.
Ich vermute, dass so eine Schafsherde, die da einfach rumsteht, ist einfach, da passiert etwas, was ja gar nicht so in dem Verhalten, in der vorgesehenen Verhaltensrepertoire des Wolfs verankert ist. Du hast ja eigentlich nicht 50 Beutetiere zur Verfügung. Das heißt, da kann das natürlich schon passieren, dass dann viele Wölfe auch viel Schaden anrichten, weil jeder diesem Instinkt nachgeht, sich eine Beute zu greifen.
Es ist genauso, wie du sagst. Es gibt in der Wissenschaft den Begriff Surplus Killing und beschreibt im Grunde genommen genau diesen Prozess, den du gerade gesagt hast. Das heißt also, der Wolf kennt normalerweise nicht die Situation, dass Wildtiere einkaserniert sind. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wenn er da reingeht in einen eingezäunten Bereich, dann reagieren die Nutztiere panisch. Das wiederum löst bei Wölfen ein intensives Jagd- und Tötungsverhalten aus. Das ist eben bekannt als Surplus Killing, nennt man Überschusstöten, weil eben die Beute nicht wie andere Wildtiere, die die Wölfe kennen, entkommt. Und Wölfe töten dann mehr Tiere, als sie fressen, damit sie sich quasi in Vorrat anlegen. Das ist das, was dahinter steckt. Insofern gibt's da, kannst du da wieder einen riesen Fass aufmachen, kannst du natürlich auch wieder in Frage stellen, brauchen wir diese Weidetierhaltung, weil, also bieten wir dem Wolf denn dann tatsächlich diese Mechanik überhaupt an? Und das ist genau das, was ich meine. Das ist eigentlich genau, wiederum komme ich immer wieder darauf zurück. Wir haben kein Konzept zur Prävention. Wir haben kein Konzept, wie Weidetiere ausreichend geschützt werden können. Also haben wir den Wolf? Ja, wir haben ihn. Wie viele haben wir? Knapp 3000. Das ist eine Masse. Wollen wir den Wolf nicht weiter ausrotten? Nein, wollen wir nicht. Gut, wenn wir das also alles wissen, ist doch klar, dann brauche ich hierfür Konzepte, damit es eben nicht zum Surplus Killing kommen kann. Damit es eben nicht auf Angriffe kommen kann, so in dieser Form und so weiter und so fort. Und das ist das, was mich fassungslos macht, weil im Jahr 2026 sind wir eben nicht an dem Punkt, dass wir als Mensch, und das behaupten wir ja immer, dass wir das alles regeln können. Und im sogenannten, oder Management nennt man das ja heutzutage, Wildtiermanagement, ja okay, wo ist denn dann das Konzept? Wo ist es? So, dass alle in irgendeiner Form wirklich mal gemeinschaftlich überlegen, wie gehen wir vor?
Ich glaube, die sind da dran, aber da ist das halt, da bist du ja wie in der, das ist ja Politik quasi und da bist du wieder, da gibt's ja dann wieder diese ganzen Dominanz, Machtkämpfchen, wer entscheidet was, dann haben die Jäger ein eigenes Interesse, dann haben die Nutztierhalter, also die Landwirte dann ein eigenes Interesse, die Politiker wiederum haben ein eigenes Interesse und so kommt man halt wahrscheinlich auch einfach nicht gut zusammen. Weil, und die Tierschützer haben auch noch ein eigenes Interesse, weil da einfach alle da irgendwie ihren Senf dazugeben wollen und mitreden wollen und eine eigene Idee haben. Und das wird wahrscheinlich die Herausforderung sein, das alles irgendwie zusammenzupacken zu einer sinnvollen, wie du sagst, sinnvollen Lösung nachher. Ja. Es ist müßig, sehr müßig, finde ich.
Wir werden es an dieser Stelle nicht lösen können, aber ich fand, dass diese fast Stunde hier auf jeden Fall schon mal für mich jedenfalls sehr interessant war und da steckt so viel drin. Also das ist ein Thema, das uns bestimmt logischerweise nochmal irgendwann streifen wird, weil es jetzt gerade erst auf dem Weg ist alles und ich bin happy, dass wir diese Folge mal so hingekriegt haben und wirklich mal viele verschiedene Facetten zu einem aktuellen Thema uns mal gegriffen haben und es hat schon auch direkt was eben auch mit unseren Hunden zu tun und auch den Vergleich mal zu zählen, zahlenmäßig. Was steckt denn eigentlich drin? In der Wahrheit. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke dir dafür.
Ebenfalls, hat mir auch super viel Freude gemacht. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Dito, Dito, euch allen da draußen eine schöne Woche und bis nächste.
Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.